Zusätzlich zu dem, was wir in Deutschland schon kennen, nämlich das Bußgeld für Verstöße, sieht die europäische Richtlinie auch eine zivilrechtliche Unternehmenshaftung vor. Das ist jetzt neu.
Herzlich willkommen zum RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Die Compliance-Verpflichtungen für mittelständische Unternehmen steigen von Jahr zu Jahr, auch durch das zuletzt viel diskutierte nationale Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Jetzt gibt es aber zumindest erste Erfahrungen, wie man mit diesen Anforderungen am besten umgehen kann. Von europäischer Seite kommt jetzt nochmal was on top, und zwar die Richtlinie zur Lieferkette, die sogenannte Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz CSDDD. Damit steigen die Anforderungen auch für deutsche Unternehmen voraussichtlich nochmal. Wie werden Unternehmen diesen Anforderungen innerhalb der Lieferkette gerecht? Genau das ist unser Thema heute. Ich spreche heute mit Christina Diener, sie ist Rechtsanwältin und Counsel, und begrüße ganz herzlich Albina Gladuschak, sie ist Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner und Partnerin. Beide sind bei RSM Ebner Stolz in Stuttgart tätig.
Hallo, schön, dass wir heute dabei sind.
Hallo.
Ja, seit dem 01.01.2023 gilt ja das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zumindest für gewisse Unternehmen. Wer genau ist davon betroffen, Frau Diener?
Betroffen sind alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die mehr als 1.000 beschäftigte Arbeitnehmer haben. Das Gesetz ist ja versetzt, gestaffelt in Kraft getreten. Zunächst die mit 3.000 Beschäftigten, jetzt zum 01.01.24 die mit 1.000 beschäftigten Arbeitnehmern. Innerhalb der verbundenen Unternehmen werden dann sämtliche konzernangehörigen Gesellschaften in diese Berechnung des Anwendungsbereichs einbezogen. Und zwar wird dann von unten nach oben gezählt auf die Ebene der obersten Konzerngesellschaft. Und das Gesetz ist anwendbar auf alle Unternehmen, ungeachtet ihrer Rechtsform. Das heißt, es fallen auch gemeinnützige Unternehmen darunter, juristische Personen des Privatrechts, auch in öffentlicher Hand, juristische Personen des öffentlichen Rechts, außer es werden ausschließlich Verwaltungsaufgaben wahrgenommen und es liegt keine unternehmerische Tätigkeit vor. Das Gesetz erfasst also ungeachtet der Rechtsform tatsächlich alle Bereiche des Wirtschaftslebens.
Von den Unternehmen müssen jetzt aber nicht nur die Umwelt- und menschenrechtlichen Missstände im eigenen Unternehmen, sondern eben auch innerhalb der Lieferkette als Risiken identifiziert und bewertet werden, oder?
Genau. Zur Lieferkette gehören zunächst mal alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte bzw. zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind. Die BAFA als Aufsichtsbehörde ist ermächtigt, das zu konkretisieren. Das BAFA versteht diesen Begriff sehr weit und fasst da auch Hilfsschritte drunter, wie zum Beispiel die Logistik, den Einkauf von Non-Production Material. Auch solche Dienstleister wie Gebäudereinigung oder auch der Kantinenbetreiber gehören erstmal zu dem Begriff der Lieferkette dazu. Umfasst sind zum einen die unmittelbaren Zulieferer, aber auch die mittelbaren Zulieferer. In die Risikoanalyse, da kommen wir gleich noch zu, sind die unmittelbaren Zulieferer zunächst zu prüfen. Die mittelbaren Zulieferer muss ich nach dem deutschen Gesetz nur dann betrachten, wenn ich anlassbezogen eben vermute, dass dort menschenrechts- oder umweltbezogene Risiken vorhanden sind.
Welche Maßnahmen muss ich denn nach den Vorgaben des Gesetzes ergreifen, um eben diese menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten zu beachten, Frau Gladuschak?
Eine wesentliche Sorgfaltspflicht für die Unternehmen ist die Einrichtung eines Risikomanagementsystems, welches eben genau die menschenrechtsbezogenen und die umweltbezogenen Risiken umfasst. Das Risikomanagementsystem sieht dann eine regelmäßige Risikoanalyse vor, die jährlich durchzuführen ist, einmal für den eigenen Geschäftsbereich, aber eben auch für die unmittelbaren Zulieferer. Und darüber hinaus ist es erforderlich, anlassbezogen eine Risikoanalyse durchzuführen, sofern entsprechende Hinweise bei dem Unternehmen eingehen, dass eine mögliche Verletzung der menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Sachverhalte vorliegen könnte. Eine Besonderheit bei der anlassbezogenen Risikoanalyse ist es, dass diese eben nicht nur den eigenen Geschäftsbereich betrifft oder die unmittelbaren Zulieferer, sondern eben auch die mittelbaren Lieferanten. Eine weitere Maßnahme bzw. eine weitere Sorgfaltspflicht ist die Einführung entsprechender Präventionsmaßnahmen. Das heißt, wenn im Rahmen der Risikoanalyse bestimmte Risiken, umweltbezogen oder menschenrechtliche Risiken festgestellt werden, dann ist das Unternehmen verpflichtet, sogenannte Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist zum einen auch eben gesetzlich vorgegeben, die Grundsatzerklärung, die die Unternehmen entsprechend auch veröffentlichen müssen, aber darüber hinaus individuelle Schulungen beispielsweise oder auch Lieferantenaudits. Bei Verletzungen oder bei konkreten Missständen ist das Unternehmen zudem verpflichtet, eine Abhilfe zu ergreifen, also Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um eben die entsprechend festgestellten Missstände oder Verletzungen zu beseitigen. Und ein Beispiel letztendlich, eine Ultima Ratio Abhilfemaßnahme wäre zum Beispiel der Abbruch der Geschäftsbeziehung mit den entsprechenden Lieferanten. Darüber hinaus ist es wichtig, für eine gewisse Aufbauorganisation zu sorgen, Verantwortlichkeiten festzulegen. Das Gesetz sieht vor, dass eine sogenannte verantwortliche Person benannt wird. Das ist der sogenannte Menschenrechtsbeauftragte in der Regel, der für die Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten zuständig ist und auch regelmäßig an die Geschäftsführung Bericht zu erstatten hat. Grundsätzlich ist es hilfreich, die entsprechenden Maßnahmen in bestehende Strukturen zu integrieren. Das heißt, wenn Unternehmen bereits ein Compliance-Management-System oder ein Risikomanagement-System besitzen oder haben, dann ist es durchaus sinnvoll, die Maßnahmen zu integrieren und letztendlich auch eben die menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken in die Betrachtung oder innerhalb des Compliance- und Risikomanagement-Systems zu integrieren.
Dann starten wir doch einmal mit dieser ersten Maßnahme, die Sie genannt haben, und zwar mit der Risikoidentifikation. Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, Frau Diener, wie kann ich denn als deutsches Unternehmen solche Missstände zum Beispiel bei meinen ausländischen Zulieferern aufdecken? Heißt es jetzt überspitzt gesprochen, ich muss einmal im Jahr nach Indien reisen, um dann vor Ort zu schauen, dass eben die Menschenrechte eingehalten werden?
Überspitzt gesagt, ja. Also wenn ich Anlass zu der Vermutung habe und meinen Zulieferer vor Ort kenne, der eben in Indien sitzt, weiß um die Umstände, unter denen dort produziert wird, dann weiß ich auch, dass ich mich auf rein schriftliche Auskünfte nicht verlassen kann. Das heißt, ich muss tatsächlich vor Ort mal nachschauen, also ein sogenanntes Audit vielleicht sogar durchführen, um mich von den von der Einhaltung beziehungsweise von der fehlenden Verletzung von Menschenrechtsrisiken oder auch umweltbezogenen Risiken zu überzeugen. Das bezieht sich sicherlich nicht auf alle Lieferanten. Also auch da muss man eben schauen, Hochrisikoland, Hochrisikobranche, wo muss ich das gegebenenfalls tun und inwieweit darf ich mich darauf verlassen, dass Auskünfte, die mir der Lieferant tatsächlich erteilt, richtig sind und plausibel sind.
Und was sind da Ihre Erfahrungen? Wie setzen Unternehmen die Risikoidentifikation konkret um?
Es gibt verschiedene Ansätze dazu, je nachdem, wie gut die Unternehmen selbst schon ihre Supply Chain durchleuchten, ihr Lieferantenmanagement sozusagen ohnehin schon austariert haben. Im Grunde macht man so eine sogenannte Supply Chain Due Diligence, um eben diese definierten Verbote zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken, die im LKSG genannt sind, eben in diese Risikoanalyse einzubeziehen. Ich kann Lieferantenfragebögen verschicken, indem ich bestimmte Risiken dort abfrage und um Informationen bitte. Das muss natürlich zielgerichtet passieren. Also ich kann keinen sehr weitschweifigen Fragebogen über alle möglichen anderen Themen verfassen, sondern es muss zielgerichtet sein. Ich habe sehr häufig im Unternehmen schon vorhandene Informationen zu der Lieferkette, wenn ich eben Supply Chain Management habe. Auch die kann ich zusammentragen. Und ich muss beachten, soweit ich Hinweise auf abstrakte Risiken habe, wenn ich zum Beispiel weiß, es ist eine Hochrisikobranche wie etwa die Baubranche oder die Holzwirtschaft, oder ich weiß, ich bewege mich in Hochrisikoländern wie zum Beispiel China, dass ich dann eben detaillierte Angaben direkt bei den Lieferanten zu diesen Risikobereichen auch erheben muss. Ergänzend zu der Risikoanalyse bei den unmittelbaren Zulieferern muss ich natürlich auch meinen eigenen Geschäftsbereich anschauen. Da gehören auch die Konzernunternehmen dazu, auf die ich einen unmittelbaren Einfluss ausüben kann. Hier muss ich eben auch eine abstrakte und konkrete Risikoanalyse machen. muss dabei beachten bei der Risikoanalyse, dass es nicht nur um die Auswirkung des Risikos geht, wie im klassischen Risikomanagement, nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß, sondern ich muss auch die sogenannte Inside-Out-Perspektive im Rahmen der Bewertung einnehmen. Das heißt, die Auswirkungen des Risikos auf die Umwelt und auf die Menschen beziehungsweise die Stakeholder außerhalb des Unternehmens sowie die Beurteilung des Verursachungsbeitrags des Unternehmens, die dabei zu berücksichtigen ist. Das heißt, die Risikoanalyse ist deutlich komplexer als das, was man normalerweise im Risikomanagement macht.
Dann gibt es ja auch noch die Dokumentationspflichten, denn die Einhaltung der Sorgfaltspflichten muss auch dokumentiert werden. Frau Kleitschak, wie sieht's denn mit den Dokumentationspflichten aus und auch mit den zugehörigen Berichtspflichten?
Ja, das Gesetz sieht zum einen die Dokumentation grundsätzlich vor. Das heißt, alle Sorgfaltspflichten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ob das Thema Risikoanalyse ist, ob es die entsprechenden Präventions- oder Abhilfemaßnahmen sind, diese müssen unternehmensintern dokumentiert werden und letztendlich auch für eine bestimmte Zeit, also ab Erstellung 7 Jahre lang aufbewahrt werden. Das ist aber erstmal eine unternehmensinterne Dokumentation. Diese muss erstmal nicht an das BAFA übermittelt werden oder entsprechend in irgendeiner Form veröffentlicht werden. Wie gesagt, mit der Ausnahme der Grundsatzerklärung und der Verfahrensordnung in Bezug auf das Beschwerdeverfahren. Diese beiden Dokumente müssen veröffentlicht werden. Alles andere ist eine unternehmensinterne erstmal Angelegenheit. Selbstverständlich kann das BAFA, wenn es denn bestimmte Sachverhalte prüfen möchte, Einsicht nehmen in die entsprechenden Dokumente und hat natürlich auch das Recht hierfür. Darüber hinaus gibt es eben nochmal eine jährliche Berichterstattung. Die jährliche Berichterstattung muss an das BAFA übermittelt werden. Hierfür gibt es einen Fragebogen, den das BAFA auch veröffentlicht hat mittlerweile. Und anhand dieses Fragebogens sind die Unternehmen angehalten, Antworten zu formulieren und diese dementsprechend an das BAFA zu übermitteln. Hinsichtlich der Fristigkeiten ist es so, dass der Bericht bzw. der ausgefüllte Fragebogen an das BAFA spätestens 4 Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres zu übermitteln ist. Und darüber hinaus ist es erforderlich, dass diese Informationen, die an das BAFA übermittelt werden, auch auf der Internetseite des Unternehmens kostenfrei veröffentlicht werden, sodass eben auch hier ein entsprechender Zugang eingerichtet ist. Und wie gesagt, das BAFA hält sich eben vor, diese Berichterstattung entsprechend zu prüfen.
Was genau muss in dem Bericht an das BAFA bzw. auf der eigenen Internetseite denn dann stehen?
Genau, der Fragebogen ist an sich recht strukturiert. Zum einen muss das Unternehmen allgemeine Angaben tätigen, zum Beispiel Angaben über den eigenen Geschäftsbereich, welche verbundenen Unternehmen gehören dazu, in welcher Branche, an welchen Standorten. Da sind allerdings beispielsweise Informationen, die zwar an das BAFA über den Fragebogen übermittelt werden, aber nicht veröffentlicht werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen oder hat das Unternehmen die Möglichkeit festzustellen, ob es unter die sogenannte verkürzte Berichtspflicht fällt. Das heißt, sollte es so sein, dass keine Risiken oder Verletzungen bei dem Unternehmen aufgetreten sind in dem Berichtszeitraum, dann ist es so, dass das Unternehmen eine sogenannte verkürzte Berichtspflicht hat und dementsprechend eben nicht auf den vollständigen Fragebogen eingehen muss. Grundsätzlich sind Angaben eben zu der Risikoanalyse zu tätigen, also welche menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Risiken sind identifiziert, welche Präventionsmaßnahmen sind von dem Unternehmen ergriffen beispielsweise, welche Abhilfemaßnahmen, Verletzungen festgestellt worden sind. Und eben darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Methodik, also die Vorgehensweise im Rahmen des Risikomanagements auch beschrieben und dargestellt wird. Darüber hinaus ist es so, dass auch Angaben beispielsweise zu dem Menschenrechtsbeauftragten zu tätigen sind. Also hier wird beispielsweise auch ausdrücklich nach der Person gefragt, die diese Funktion im Unternehmen übernimmt. Und letztendlich natürlich auch sonstige Angaben, die sich eben mit den Prozessen und den Abläufen im Rahmen des Risikomanagements oder im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nach dem LKSG richten.
Es hört sich jetzt zumindest so an, als ob diese Berichterstattung nicht zu unterschätzen wäre. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie kommen Unternehmen damit zurecht?
Genau, es liegen ja erste Erfahrungen vor, was die Berichterstattung tatsächlich anbelangt und auch erste Auswertungen dazu. Es ist schon so, dass gewisse Auffälligkeiten festgestellt worden sind, beispielsweise, dass einige Unternehmen, das Beispiel jetzt zu der Person, einige Unternehmen geben zwar vollständig den Namen beispielsweise des Menschenrechtsbeauftragten, andere wiederum nicht, andere benennen nur die Funktion oder eben vielleicht auch ein Gremium, welches sich eben mit dem Thema beschäftigt. Zudem ist es so, dass insbesondere im Rahmen der Risikoanalyse es erforderlich ist, zu schauen, dass gewisse Plausibilität sichergestellt ist. Also beispielsweise, wenn Sie in dem Bericht Verletzungen bestimmter Bereiche, umweltbezogener oder menschenrechtlicher Themen angeben, aber zu dem entsprechenden Themenbereich keine Risiken festgestellt haben, könnte das so ein Stück weit nicht plausibel sein. Also das heißt, da ist es insbesondere erforderlich, bei der Darstellung der Risiken aufzupassen, dass diese plausibel und nachvollziehbar in dem Bericht dargestellt sind. Und wie gesagt, auch eben, was das Thema Verantwortlichkeiten, Aufbauorganisationen anbelangt, auch hier ist es wichtig, klare Angaben in dem Bericht zu tätigen.
Und wie wertet das BAFA die eingehenden Informationen genau aus? Und gibt es auch Informationen an das BAFA außerhalb der Berichterstattung, Frau Diener?
Ja, unter anderem stellt das BAFA nicht anlassbezogene Anfragen auf Prüfungen. Das heißt, da gibt es dann ein Schreiben mit ganz detaillierten Fragen. Nach unserer Erfahrung ist es in diesem Jahr aktuell eher bei den sogenannten Hochrisikobranchen der Fall, also nicht flächendeckend. Bislang hat das BAFA bei diesen nicht anlassbezogenen Prüfanfragen sehr kooperativ agiert. Das BAFA identifiziert durchaus Schwächen. Also wir sehen auch, die gucken tatsächlich auf die Homepage. Die probieren aus, ob der Link zum Beschwerdeverfahren funktioniert, ob die Grundsatzerklärung verlinkt ist. Und sie reagieren darauf, dass sie zum einen eben diese eingereichten Unterlagen, die Anfragen sehr genau prüfen und geben dann auch Hinweise, wo aus ihrer Sicht Verbesserungsbedarf besteht. Und da sehen wir auch, es sind bislang keine Sanktionen verhängt worden seitens des BAFA, sondern auch für 2024 ist erstmal sehr dieser kooperative Ansatz im Vordergrund, der die Unternehmen eben weiter dazu bringen soll, diese Umsetzungen zu machen, Schwächen aufzuzeigen, aber nicht zu sanktionieren. Das BAFA hat auch in 2023 durchaus schon Meldungen über Verstöße gegen menschenrechtliche oder umweltbezogene Vorgaben erhalten. Denen geht es auch durchaus nach. Und sie haben aktiv auch 439 Unternehmen aktiv tatsächlich geprüft. Also von daher, Informationsfluss holt sich das BAFA auf ganz verschiedenen Ebenen.
Und was passiert, wenn ein Unternehmen den Vorgaben nach dem LKSG nicht nachkommt, Frau Kleideschak?
Genau, das BAFA hat hierfür dann verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann, wie bereits ausgeführt, eine Prüfung durchgeführt werden. Das heißt, BAFA kann eben auch vor Ort Kontrollen durchführen und auch Einsicht in die Dokumentation einnehmen. Zum anderen hat das BAFA auch Möglichkeiten, Bußgelder zu verhängen und letztendlich auch, und das ist insbesondere auch nochmal sehr wichtig, die Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen beispielsweise auszuschließen. Und das geht natürlich schon auch mit einem gewissen Reputationsrisiko oder einem Reputationsschaden für die Unternehmen überein, sodass dieser kooperative Ansatz zwar vielleicht in der ersten Phase durchaus vorhanden ist, aber es ist schon davon auszugehen, dass in einer gewissen Zeit das BAFA hier natürlich auch die Möglichkeiten, die Maßnahmen dann ergreifen wird, sollten die Unternehmen hier nicht die entsprechenden Maßnahmen ordnungsgemäß umsetzen.
Ganz zu Beginn hatte ich ja schon das europäische Lieferkettengesetz nochmal angesprochen, die sogenannte Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Frau Diener, erwarten Sie dadurch eine weitere Verschärfung für deutsche Unternehmen?
Also konkret geht es dabei um eine Richtlinie, das heißt keine Verordnung. Die Richtlinie bedarf nach ihrer Verkündung der Umsetzung in nationales Recht. Dafür hat Deutschland dann 2 Jahre Zeit. Mit der Verkündung ist eigentlich jetzt noch im Mai diesen Jahres zu rechnen. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren müsste Deutschland die Vorgaben aus der Richtlinie in unser nationales Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz überführen. Bleibt allerdings doch abzuwarten, ob und in welcher Weise Deutschland den Inhalt dieser europäischen Richtlinie tatsächlich umsetzt. Grundsätzlich mal ist der Kreis der Unternehmen, die dann betroffen wären, wohl etwas weiter zu fassen als ursprünglich gedacht. Es waren mal Schwellwerte von 500 Beschäftigten und einem Nettojahresumsatz von 150 Millionen Euro die Rede. Jetzt steht in der Richtlinie der Schwellwert von 1000 Beschäftigten und einem weltweiten Nettojahresumsatz von 450 Millionen Euro. Die Einführung wird hier auch wieder stufenweise erfolgen, über einen Zeitraum von 5 Jahren gestaffelt, eben die großen Unternehmen zuerst, bis drunter dann auf diesen Schwellwert von 1000 Beschäftigten. Auch hier geht es inhaltlich um die menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, allerdings innerhalb der sogenannten Aktivitätenkette. Und die ist wohl etwas weiter zu fassen als die Lieferkette, die das LKSG festhält, wo wir in Deutschland ja eher nur anlassbezogen bei den mittelbaren Zulieferern prüfen müssen oder auch diese Risikoanalyse durchführen müssen. Die Aktivitätenkette bindet ausdrücklich diese mittelbaren Lieferanten mit ein. Das heißt, ich muss mir wirklich die ganze Lieferkette anschauen. Auch hier natürlich Dokumentationspflichten zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten. Das kennen wir schon in Deutschland. Was neu ist zusätzlich, ist, dass die Unternehmen einen Klimaplan entwerfen und umsetzen müssen. Konkret geht es um die Einhaltung des Klimaziels der Erwärmung 1,5 Grad Celsius bis 2050. Und das wird die Unternehmen mit Sicherheit vor große Herausforderungen stellen, einen solchen Klimaplan eben mit einer gestaffelten Zielen jeweils aufzustellen und nachzuhalten. Zusätzlich zu dem, was wir in Deutschland schon kennen, nämlich das Bußgeld für Verstöße, sieht die europäische Richtlinie auch eine zivilrechtliche Unternehmenshaftung vor. Das ist jetzt neu. Bei allen Nachteilen, die diese europäische Richtlinie so mit sich bringen mag und dem administrativen Aufwand, muss man allerdings vielleicht auch mal festhalten, ein einheitliches EU-weites Reglement wird die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen, zumindest im europäischen Bereich, was jetzt den Aufwand und auch die Kosten, die damit verbunden sind für diese Sorgfaltspflichten, wiederherstellen und auch die Anforderungen, die an die Lieferkette gestellt werden, werden voraussichtlich von einer deutlich größeren Menge an verpflichteten Unternehmen in die Lieferkette getragen, was zur Folge hat, dass viele der Zulieferer, die sich jetzt noch sehr schwer tun, eben im Rahmen dieser Supply Chain Due Diligence Antworten zu geben oder auch Risiken aufzuzeigen oder auch möglicherweise Präventionsmaßnahmen schon selber zu ergreifen, dass die dann auch einen erhöhten Druck haben und das Ganze sich möglicherweise auch etwas einfacher umsetzen lässt. Und das wiederum kann dann auch für die einzelnen Unternehmen durchaus eine Arbeitserleichterung bedeuten. Deswegen wäre die Einführung eines solchen EU-weiten Reglements durchaus positiv.
Trotzdem hört es sich ja so an, als ob dadurch auch erstmal noch mehr Berichtspflichten auf Unternehmen zukommen. So im Hinblick eben auf diese Entwicklung, wie sollten sich denn Unternehmen konkret aufstellen?
Generell ist es so, dass das Thema Compliance Management oder auch Risikomanagement in vielen Unternehmen als Kür bisher verstanden wird und weniger als Pflicht. Grundsätzlich ist es aber aus der Erfahrung heraus, aus der Praxiserfahrung heraus gesprochen, für die Unternehmen, die schon gewisse Strukturen haben, die beispielsweise auch schon gewisse Strukturen im Bereich Compliance Management oder auch Risikomanagement haben, einfacher die entsprechenden auch gesetzlichen regulatorischen Anforderungen, ob eben aus Sicht von LKSG oder CSDDD zu erfüllen. Das heißt, in Zukunft ist es durchaus wichtig, solche Managementsysteme einzurichten, um einfach einen systematischen Ansatz zu haben, was das Thema Risiko, Risikoanalyse anbelangt und natürlich auch dafür oder damit einhergehend auch robustere Strukturen, was beispielsweise Aufbauorganisationen anbelangt. Das ist bei Unternehmen, die schon gewisse Compliance-Management- und Risikomanagement-Strukturen haben, durchaus einfacher. Darüber hinaus ist es so, dass beispielsweise bei der Lieferantenauswahl oder aber auch in Kundengesprächen das Thema Compliance zunehmend auch eine Rolle spielt. Es ist ein wichtiges Merkmal und wenn Sie beispielsweise jetzt in Zukunft auch an sowas wie eine Lieferantenauswahl denken, dann wird eben das Thema Compliance, also inwiefern Sie jetzt als Lieferant, aber auch als Zulieferer dementsprechend gewisse Compliance-Strukturen haben, eine entscheidendere Rolle spielen, als das jetzt vielleicht der Fall in der Vergangenheit gewesen ist. Es gibt aber zumindest mal eine gute Nachricht zum Abschluss, denn es liegt mittlerweile der Referentenentwurf des sogenannten CSRD-Umsetzungsgesetzes, also des Gesetzes, welches die CSRD-Anforderungen ins deutsche Recht überführen soll. Und hier sieht das Gesetz oder die entsprechenden Entwürfe vor, dass Unternehmen, die unter die CSRD-Pflicht fallen, von der LKSG-Berichterstattung befreit werden. Also es wird dann eine Befreiungsoption in Aussicht gestellt. Allerdings herrschen im Moment noch einige Unklarheiten, wie das dann konkret auszugestalten ist. Und wir hoffen, dass diese aber bis zur Einführung des Gesetzes beseitigt werden.
Können Sie auf diesen Zusammenhang von Nachhaltigkeitsberichten und dem LKSG nochmal eingehen? Also können Unternehmen da wirklich darauf hoffen, dass es Erleichterungen geben wird?
Genau, der Referentenentwurf sieht eben vor, dass Unternehmen, die unter die CSRD-Pflicht oder unter die CSRD-Berichterstattung fallen, grundsätzlich den zuvor erwähnten BAFA-Fragebogen nicht befüllen müssen, sondern die entsprechenden Angaben in die Nachhaltigkeitsberichterstattung erstmal integrieren können. Von dieser Befreiungsoption sind beispielsweise auch die Unternehmen betroffen, die jetzt nicht direkt unter die CSRD-Pflicht fallen, aber beispielsweise über das Mutterunternehmen und den Konzernnachhaltigkeitsbericht dann in die CSRD-Pflicht reingenommen werden. Da ist eben eine Befreiungsoption vorgesehen, die letztendlich bedeutet, dass die Angaben, die im BAFA-Fragebogen letztendlich bisher enthalten sind, in die Nachhaltigkeitsberichterstattung integriert werden. Das heißt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist im Grunde genommen, um diese Angaben entsprechend zu erweitern. Das ist grundsätzlich erstmal eine Erleichterung, ein gewisser administrativer Aufwand, der für die Unternehmen dadurch letztendlich wegfällt. Ich habe aber vorhin entsprechende Fragezeichen oder Fragen, offene Fragen erwähnt und davon gibt es tatsächlich einige. Zum einen ist es ja so, dass der Nachhaltigkeitsbericht ja einer anderen Struktur und einen anderen Aufbau in der Regel hat als beispielsweise der BAFA-Fragebogen, der durchaus sehr strukturiert und vorgegeben ist. Also da gibt es erstmal inhaltlich möglicherweise Abweichungen. Zum anderen ist es so, dass die Unternehmen beispielsweise im Rahmen der CSRD-Berichterstattung eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse durchführen und dann eben die Themenstellungen festlegen, die für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung relevant sind. Es kann also möglicherweise sein, dass gewisse Risiken, die jetzt das LKSG vorsieht, so in der Form gar nicht ein Thema sind für die Unternehmen und dementsprechend möglicherweise gar nicht in die Nachhaltigkeitsberichterstattung einfließen. Das heißt, da gibt es, wie gesagt, eine Lücke und da bleibt es eben abzuwarten, wie sich auch das BAFA diesbezüglich in Zukunft aufstellen wird. Und noch ein wichtiges Thema zum Abschluss, das Thema der Prüfpflicht. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird ja von einem Wirtschaftsprüfer, Jahresabschlussprüfer geprüft. Die LKSG-Berichterstattung wird vom BAFA geprüft. Und wenn natürlich die LKSG-Berichterstattung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung integriert wird, könnte das möglicherweise eine gewisse Implikation sein, dass auch die Angaben aus dem LKSG-Bericht dann unter die Prüfpflicht fallen könnten. Also insofern, da gibt es natürlich noch einige Fragezeichen. Es bleibt, wie gesagt, abzuwarten, wie sich das BAFA und auch der Gesetzgeber diesbezüglich in Zukunft ausstellen wird.
Wir sind mal gespannt, was noch passiert. Das war's schon mit dieser Folge. Vielen Dank, Frau Gladuschak. Vielen Dank, Frau Diener, für Ihre ausführlichen Erläuterungen zum Thema. Ich glaube, wir haben es jetzt alle besser verstanden als zuvor. Danke.
Danke. Dankeschön. Ihnen.
Und damit verabschieden wir uns auch schon. Nächstes Mal geht es um das Thema Urlaubsrecht. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.